Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Ja, das vielleicht eher als Einstiegsfrage, weil natürlich nach wie vor Corona und die Pandemie uns alle beschäftigt. Wie ist es bei Ihnen? Gibt es Themen, die Sie jetzt auch noch schlecht schlafen lassen? Oder gibt es insgesamt Themen, wo Sie sagen, Sie schlafen noch schlecht aus verschiedenen Gründen?
Also was mich gut schlafen lässt, ist wirklich, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Anspannungen in der Corona-Zeit umgegangen sind. Wir haben sehr früh auf ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept gesetzt, was am Anfang sehr viel Herausforderung mit sich gebracht hat, was sich aber sehr schnell dann als wirklich richtiger Schritt bewiesen hat. Das lässt uns gut schlafen. Wo man die eine oder andere Frage hat, ist, was passiert im Herbst, wenn man das so offen sagen kann. Jetzt haben wir im letzten Jahr gelernt, dass im Sommer war es ruhig. Im Herbst ist dann wieder eine Welle dahergekommen, die irgendwie quasi so aus dem Ungesehenen herausgekommen ist. Und die Frage ist, kriegen wir es bis zum Sommer diesmal so gut gebacken, dass wir den Herbst als normalen Herbst überstehen werden oder kommt die Krise in einem neuen Gesicht wieder daher.
Was waren die besonderen Herausforderungen gerade für Ihre Branche, für Ihr Unternehmen?
Für uns war die oberste Prämisse, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, die doch in einem sehr nahen, in einer sehr nahen Beziehung zu den Kunden und auch in einem physischen, in einer nahen, dem Kunden nahestehen. Und das war das Erste, wo wir gesagt haben, um unsere Dienstleistung aufrechterhalten zu können und wirklich den Hörsinn für unsere Kundinnen und Kunden aktiv halten zu können, müssen wir als Erstes unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen und in weiterer Folge damit auch den Kunden schützen. Und das war so die Kette, die uns sehr lange beschäftigt hat, weil wir auch sehr früh den Blick nach China gebracht haben über Partner und haben gesagt, was ist euer Learning, was ist da das Wichtigste? Und da ist Schutz und Hygiene als das Top-Thema auch für uns bestätigen zu bekommen.
Gibt es Dinge, ich meine, Corona ist natürlich in vielen Bereichen negativ behaftet, aber gibt es Dinge im Unternehmen, muss ich sagen, das ist auch positiv, da haben wir auch was gelernt, da haben wir uns auch weiterentwickelt?
Also das ist vielfältig. Ich glaube, wir haben in der Zusammenarbeit wahnsinnig viel gelernt, nämlich es muss nicht jedes Meeting physisch stattfinden. Man kann auch quasi digital sehr, sehr gut zusammenarbeiten, wiewohl auch die andere Seite gelernt wurde. Nicht jedes Meeting reicht digital, sondern es ist auch gut, sich physisch zu treffen. Also das heißt, da wirklich das Verständnis aufzubringen für den Austausch, das haben wir intern sehr stark gelernt. Ich war beeindruckt, wie schnell unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine digitale Kollaboration sich eingeschwungen haben. Ja, also Dinge, wo man früher gesagt hat, nein, das geht nie digital, das schaffen wir nicht, haben dann halt einfach funktioniert, weil es funktioniert haben müssen. Was wir schon auch gelernt haben, ist, dass eine gewisse Strukturierung und Ordnung, wie wir unser Geschäft betreiben, jetzt Stichwort Terminmanagement mit den Kunden, uns auch da Augen geöffnet hat, was möglich ist, einfach im Strukturieren von unserem Geschäft zum Wohle von unseren Kunden, zum Wohle von unseren Mitarbeitern, also auch das Team wirklich allen, also das sind so Spitzen oder so Themen neben ganz vielen anderen, was wir auch positiv mitgenommen haben.
Das heißt, man hat auch Workflows einmal hinterfragt, die man bis dato eigentlich nicht hinterfragen musste. Ne?
Ja, wir waren einfach alleine aus den Vorgaben mit ein Kunde pro 10 Quadratmeter im Warteraum, mit quasi den Zeitenvorgaben, die man in der physischen Beratung leisten konnte, einfach gezwungen, das einfach sehr strukturiert und auch stark zu managen. Und das hat vieles aufgezeigt, wo man einfach damit auch einen besseren Nutzen generieren können.
Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beschreiben?
Also ich glaube, dass wir gut durch diese Krise durchgekommen sind, einfach weil wir sehr früh ein diszipliniertes Kostenmanagement an den Tag gelegt haben und einfach einmal geschaut haben, wie können wir den Kern, also die Liquidität des Unternehmens, so absichern, dass uns da kein Risiko entsteht. Und haben uns dann, wir haben uns da einfach nicht drüber geschummelt, ich sage mal so Face-to-Facts als Schlagwort, wir haben halt einfach den den Zustand, wo uns die Krise von heute auf morgen im März letzten Jahres dann reingeschubst hat, halt sehr schnell fokussiert und auch als real angenommen und danach einfach gehandelt. Und ich glaube, das hat uns gut durchgebracht. Das war das eine. Das hat einen gewissen Sense of Urgency geschaffen und den haben wir dann durch eine massive Kommunikation begleitet und jeden Mitarbeiter durch diese Unsicherheit versucht gut durchzuführen. Das waren WhatsApp-Gruppen, wo wir Videos quasi vom Unternehmen gezeigt haben, wie wir uns abstimmen, was wir alles tun, auf was es drauf ankommt. Das waren in der internen Kommunikation Briefe, die wir da wirklich sehr stark auch ausgesendet haben, um diese persönliche Sicherheit, die ja jeder in seinem privaten Umfeld ja sowieso mitbringt, zumindest auf der betrieblichen Seite reduziert. Abbauen hat man es natürlich nicht können, aber soweit es möglich reduziert. Und damit aber den Mitarbeitern die Stimme gibt, selbst auch gehört zu werden und denen auch einen Raum gibt, ihre eigenen Sorgen auch zu positionieren. Und ich glaube, diese beiden Themen, sehr schnell reagieren, das nicht vom Tisch wischen, sondern die Krise wirklich als Krise anzuerkennen und zu sagen, es braucht einen anderen Modus, wie wir arbeiten müssen. Und dann aber nicht nur sie quasi verkriechen, sondern dann ganz aktiv in die Führung, in die Kommunikation zu gehen, hat uns gut durchgebracht.
Mhm. Ich glaube, 850 Mitarbeiter.
Genau, in Österreich, genau. Ja. In Summe sind es über 1000.
Also die Verantwortung zu übernehmen ist in normalen Zeiten schon nicht einfach. Und natürlich in so einer Zeit dann noch eine Spur schwieriger.
Oder? Ja, vor allem, weil etwas, was in normalen Zeiten doch recht gut auseinanderhaltbar ist, nämlich Work- und Life-Teil oder die Work- und Life-Balance, die kann der Mitarbeiter doch grundsätzlich gut separieren und man wird als Unternehmen nicht gezwungen, die Life-Balance quasi so stark auch mitmanagen zu müssen. Das verschwindet in einer Krise, weil natürlich der Virus macht ja keinen Halt. Ja. Das ist ja dem jetzt egal, ob man sich jetzt in der Arbeit oder im Privaten ansteckt. Und insofern verschwimmen da die Sorgen und die Bedürfnisse nach dem Schutz und das hat es schon noch einmal zusätzlich massiv angespannt.
Jetzt, soweit man das sagen kann, abseits von Corona, wie entwickelt sich der Markt für Ihr Unternehmen insgesamt? Wohin geht da die Reise?
Wir haben auch intensiv mit unseren Kundinnen und Kunden in der Corona-Krise gesprochen, weil wir die Hypothese hatten, die sich dann auch bestätigt hat, dass gerade in der Krisenzeit das Thema Kommunikation und damit das Verstehen wesentlich wichtiger wird und wesentlich mehr beobachtet oder wertgeschätzt wird. Und das hat sich auch gezeigt, dass für viele das Thema wirklich verstehen und kommunizieren zu können in der eigenen Bewertung stark gestiegen ist und damit auch bewusster geworden ist, wenn ich mal nicht so gut verstehe. Und das hat dann auch interessante Ausprägungen gehabt, dass zum Beispiel viele Großeltern, die mit ihren Enkelkindern dann den viel diskutierten Videochat gemacht haben oder das FaceTime-Telefonat geführt haben, dann auch gemerkt haben, naja, wenn ich jetzt aus dem Lautsprecher meine Enkelkinder verstehen muss und ich habe schon einen leichten Hörverlust, dann wird es noch schwieriger. Und irgendwo verliert es dann seinen Sinn, die Kommunikation zu führen, wenn ich der Grund bin, dass es nicht möglich ist, weil ich einfach nichts verstehe. Und Das hat dem Ganzen stärker ins Bewusstsein zu führen, wie wichtig Hören für uns alle ist, wirklich stark zugetragen und damit natürlich auch bei uns jetzt nicht unmittelbar mehr Geschäft gebracht, aber auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit gebracht und mehr Kommunikation gebracht zum Thema Hören.
Welche Rolle spielt der Mund-Nasen-Schutz auch eine Rolle? Kommunikation hat ja auch damit zu tun, dem anderen zuzusehen beim Sprechen. Ja,
absolut, weil vor allem eine Strategie von Schwerhörigen ist, wenn man sich nicht selber sagen wir, zugestehen möchte, dass das Problem irgendwo im Ohr sitzt, dann kompensiert man das halt übers Lippenlesen. Und das geht mit Mund-Nasen-Schutz ganz und gar nicht. Ja, und das hat schon auch viel noch aufgebracht, ja, und gezeigt und stellt uns in vielen Beratungen im Geschäft vor große Herausforderungen, wenn wir sagen, der Mundschutz ist wichtig, wir müssen den Schutz als oberste Priorität sehen. Und da gibt es ja tolle Masken, die zum Beispiel so ein Plexiglasfenster dann vor dem Mund haben, die zwar gut gedacht sind, aber einfach wenn ich da ja, drei Sätze rede, dann schlagt es meistens an. Ja. Also das heißt, ja. Dann ist es halt, dann ist es auch wieder nicht mehr sichtbar. Also das stellt uns schon vor große Herausforderungen.
Was heißt das strategisches Unternehmen? Also auf welche Produkte, auf welche Themen wird man in den nächsten Jahren setzen?
Also wir auf der einen Seite haben wir gibt es viele technische Innovationen wirklich auf der Produktseite selbst, die von der Akkutechnologie über Wireless-Anbindung. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder Referenz zum FaceTime-Call, wo ich einfach schon als Hörgeräteträger sogar einen Benefit habe gegenüber allen anderen, weil ich jetzt nicht mehr direkt mit meinem Ohr, also quasi direkt verstehen muss, sondern das direkt in mein Hörgerät übertragen bekomme. Und da die Sprachqualität eine andere ist, wenn ich jetzt einfach direkt am Mikrofon am Hörgerät aufnehmen kann. Das sind so technische Innovationen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass es einen Bedarf gibt nach etwas, das wir Hörtraining nennen. Das heißt, den Hörverlust, meistens leichter Hörverlust, nicht unmittelbar mit einem Gerät zu kompensieren, sondern in einer, bitte unter Gänsefüßchen verstehen, Therapie wirklich zu trainieren. Ja, dass man sagt, man nimmt sich bewusst Zeit am Tag, den Hörsinn zu schärfen und trainiert das über 2 bis 3 Wochen, 4 Wochen. Das haltet dann eine gewisse Zeit und dann geht man wieder in das Training rein. Also es ist, wenn man jetzt zu Hause ist und vielleicht am Abend nicht essen gehen kann oder solche Sachen, hat man ja auch Zeit dafür. Und da haben wir schon gesehen, dass das auf sehr, sehr positiven Anklang stoßt.
Das heißt, das zielt auch auf neue und auf die jüngere Zielgruppen.
Genau. Und auch auf Zielgruppen, die sagen, Ich habe nicht diesen starken Druck oder dieses starke Gefühl, jetzt ein Hörgerät tragen zu müssen, weil meine Einschränkung so groß ist, aber trotzdem einen Schritt dorthin zu machen, ja, und das einmal zu probieren und vor allem bewusster zu hören und damit wiederum zu merken, es hilft trotzdem was, wenn man dann was tut.
Ja. Weil Sie das angesprochen haben, das sind ja jetzt schon kleine Wunderwerke der Technik, diese Hörgeräte. Was ist denn da noch möglich? Wohin kann da die Entwicklung noch gehen? Oder was ist so das Neueste am Markt?
Also die neueste Technologie ist ganz sicher die Akkutechnologie, weil es vor allem in der täglichen Anwendung viel Erleichterung bringt, wenn man einfach an die Kleinheit der Geräte denkt und man denkt, dass man muss dort dann regelmäßig die Batterie wechseln und ist vielleicht motorisch schon ein bisschen eingeschränkt, dann war das oft ein großer Hemmschuh, die Geräte wirklich zu tragen. Das löst die Akkutechnologie komplett auf, weil das fix verbaut ist und man steckt es einfach in die Ladestation. Das ist eine recht große Innovation, vor allem weil man lange gebraucht hat, wirklich für einen vollen Tag Akkuleistung zu bringen. Man denkt dann oft, man kann ja das Handy auch aufladen. Ja? Nur ich brauche das Handy nicht tagtäglich oder nicht jede Sekunde, damit ich besser verstehe. Das ist eine große Innovation. Ich glaube, dass viel noch in die wirkliche Einbindung des Hörgeräts in alle Devices, die man so den täglichen oder den Tag über nutzt, bringen wird, dass man, das ist heute schon da, das Bewusstsein, dass man das tun kann und dass man das aktiv tut, ist noch geringer, dass man wirklich sagt, man verbindet sein Hörgerät mit dem Smartphone, mit dem Navigerät, mit dem Fernseher und ist damit mit seinem Hören noch viel näher, mich noch viel mehr vernetzt. Mit der Alexa zum Beispiel. Mhm. Ja, also das sind wir schon sehr jung unterwegs. Ja. Aber ich glaube, da wird die Innovation hingehen und damit auch noch ein individuellerer Sound möglich sein. Ja, ich bringe oft immer das Beispiel, wenn man sagt, man hat das Familienessen und die große Diskussion, was spielt man jetzt für Musik? Ja, die löst sich damit auf, weil wenn hypothetisch jeder ein Hörgerät tragen würde, dann kann jeder das hören, was er hören will. Man kann sich aber trotzdem noch unterhalten und man kann trotzdem noch kommunizieren. Also das, glaube ich, ist so ein Weg, den das Produkt heute schon ermöglicht und den die Gesellschaft aber jetzt für sich selber erkennen muss und dann nutzen wird.
Und das Aspekt ist, je toller das Gerät wird, desto unsichtbarer wird es eigentlich, ne? Was fast schade ist.
Ja, also da sind wir schon sehr weit. Also die Geräte sind meiner Meinung nach heute schon nahezu unsichtbar. Was natürlich auch einen Perspektivenwechsel gibt, wenn ich das Gerät auf den Tisch lege, werde ich es immer sehen. Also es wird nicht verschwinden. Ja. Wenn ich es aber am Ohr trage, dann ist es nahezu unsichtbar. Ja, und das ist, ja.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark, über die Steiermark.
Sie haben ja als Unternehmen ganz bewusst auf den Standort Steiermark auch gesetzt, auch als Firmenzentrale. Was macht den Standort für Sie aus? Was sind die Vorteile, die die Steiermark aus Ihrer Sicht hat? Oder ist es einfach nur Treue und Loyalität zum Bundesland?
Das haben Sie mir jetzt vorweggenommen. Also das ist schon ein großer Aspekt, dass man wirklich sagt, wir haben unsere Wurzeln in der Steiermark und wir haben immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und die wollen wir auch hier weiterziehen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber schon, dass wir vertreiben Medizinprodukte in der höchsten Qualität. Und da wollen wir in der Fertigung keine Abstriche machen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man es woanders produziert, unmittelbar die Qualität schlechter wird. Es geht vielmehr einfach um den Zugriff und wie gut können wir es steuern. Ja, einfach wenn es Distanzen gibt von Zentrale und Fertigungsort, dann kommen damit einfach zusätzliche Herausforderungen und die wollen wir uns sparen, ja, und akzeptieren damit halt die Bedingungen, die ein Produktionsstandort in Österreich mit sich bringt. Das hält sich für uns die Waage heute. Wir hoffen, dass sich die Bedingungen nicht so ändern in die Zukunft, dass diese Waage kippen würde. Aber ich glaube, da ist auch genügend Sensibilität da in der Politik und überall.
Das heißt aber, das heißt, man bekommt in der Steiermark auch wirklich gute Leute.
Absolut, absolut. Und vor allem,
kriegen Sie auch genug?
Ich glaube, dass jeder Unternehmer, der sagen würde, er ist nicht in dem War for Talent konfrontiert, der, glaube ich, ja, hat immer andere Herausforderungen. Also auf Ihre Frage ganz konkret, wir kämpfen jeden Tag, um wirklich die besten Mitarbeiter zu bekommen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, vor allem in manchen Mangelberufen, also wenn es in Richtung IT geht, aber auch wirklich in der Produktion selbst.
Also der Fachkräftemangel ist nach wie vor da.
Absolut, absolut. Und meiner Meinung nach verschärft er sich sogar auch noch. Da hat Corona schon etwas auch getriggert. Ich sage, alles, was in Richtung technische Berufe geht und vor allem IT-nahe Berufe geht, ich glaube, der Arbeitsmarkt ist so leergefegt, wie er noch nie war.
Mhm. Lehrlinge bilden Sie auch aus?
Grundsätzlich ja, in der Akustik, auf zweiten Bildungsweg, also nicht den klassischen Lehrling, aber auch da beginnen wir uns Schritt für Schritt mehr zu öffnen, dass wir auch wirklich in die klassische Lehre gehen und Lehrling ausbilden.
Positiv formuliert, um nicht zu sagen, welche Defizite hat der Standort Steiermark, wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das noch für die Steiermark?
Also ich glaube, was wichtig ist, ist, also Graz ist eine sehr, sehr tolle Universitätsstadt und bildet wirklich also von tollen Mitarbeitern bis zu tollen Akademikern den ganzen Bogen ab. Was wir uns wünschen würden, ist die internationale Anbindung und die unter Anführungszeichen internationale Attraktivität der Stadt einfach zu fördern, weil desto internationaler wir als Unternehmen werden, desto mehr steigt der Bedarf auch noch nach internationalen Führungskräften oder Mitarbeitern. Und in der heutigen Zeit ist es so das Klassische, ja, dann zieht man halt nach Graz mit Sack und Pack und mit der Familie. So leben viele heute nicht mehr. Ja? Die haben halt die pendeln. Ja? Und damit jetzt ganz konkret wird zum Beispiel der Flughafen wahnsinnig relevant. Wenn ich sage, wenn das Pendeln jetzt sich auf Wien oder auf Düsseldorf oder München beschränkt, weil dort die Flüge hingehen, dann grenzt es halt das Potenzial, von wo man gute Mitarbeiter bekommen kann, ziemlich ein. Jetzt glaube ich, wird es wahrscheinlich nach New York keinen Flug aus Graz geben. Das wird nicht möglich sein. Aber wenn man zumindest die großen Hubs anbindet. Ja,
die wichtigen europäischen Destinationen.
Genau, dann glaube ich, ist das für den Standort Graz eine wesentliche Grundlage.
Das heißt, wenn eine Bundesregierung darüber nachdenkt, Kurzstreckenflüge einzustellen, dann hören Sie das eher ungern wahrscheinlich.
Also ich glaube, warum ist Graz-Wien relevant? Weil einfach von Wien heraus andere Destinationen angeboten werden. Wenn man sagt, man kann Graz-Zürich, Frankfurt, Düsseldorf und was halt sonst an weiteren Hubs sind, dann glaube ich, kann man damit Graz-Wien kompensieren. Ob das jetzt im Interesse einer österreichischen unter Anführungszeichen Fluglinie ist, dass man einfach sagt, man schiebt das dann halt woanders hin. Das ist, glaube ich, das sind jetzt wieder andere Entscheidungen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Verbindung Graz-Wien das zwingende Element ist. Ich glaube, man muss einfach man muss den Grazer Standort gut erreichen können aus der Welt.
Aber das heißt, die anderen Rahmenbedingungen, kulturell, bildungstechnisch, ist der Standort gut, relativ gut aufgestellt?
Also absolut. Also ich glaube, Graz hat einen Standard der universitären Ausbildung, der sich sogar schlechter darstellt, als er wirklich ist. Also da ist viel mehr Potenzial da, was teilweise genutzt wird. Auf der einen Seite, ich glaube, dass auch Graz kulturell wahnsinnig viel bietet, und man liest das ja auch in den letzten Jahren vor Corona, wie auch der Tourismus in der Stadt sich quasi peu à peu von Jahr zu Jahr gesteigert hat, und somit muss es ja für die Stadt auch Attraktivität geben, weil sonst würden die Besucher nicht kommen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel diese Kongresse oder Groß-Events, die gestartet worden sind, auch dafür dienlich sind, dass der Standort wächst. Und was einfach Graz aus meiner Sicht mitliefert im Verhältnis zu vielen anderen Städten, aber da ist Österreich auch grundsätzlich ein tolles Land, ist einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis haltet sich noch massiv in der Waage oder in Balance. Also das, was das Leben kostet und was man dafür für Qualität in Graz bekommt, ist, glaube ich, relativ unschlagbar.
Mhm. Einmal noch auch zurück zum Unternehmen. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, wo so gibt es Pläne für dieses Jahr, gibt es Pläne für die mittelfristige Pläne für die nächsten 3 Jahre, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll?
Also wir haben für uns ist das Wachstum und die Internationalisierung jetzt die großen Agendapunkte. Wir haben uns mit dem Standortwechsel nach Lebring, mit einer recht starken Digitalisierung im letzten Jahr auf Expansion vorbereitet. Wir haben auch schon letztes Jahr den ersten Schritt gemacht, dass wir ein weiteres Land expandiert haben, nämlich nach Serbien mit unserem Flagship-Store in Belgrad, wo wir die gesamte Region Südosteuropa als Fokusregion auf der einen Seite für uns sehen und auf der anderen Seite mit so einem halben Auge nach Deutschland schielen und sagen, da kann es auch noch ein bisschen mehr Neurot vertragen.
Also Expansion als Zielvorgabe.
Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wirklich in den Geschäftsfeldern, die wir haben. Wir haben zum Beispiel, das ist noch nicht so breit bekannt gemacht worden, wahnsinnig tolle Produkte in der Prävention, Gehörschutz, vom Gehörschutz für Sportler zum Beispiel, jetzt für Schwimmer oder für Wassersportler, bis hin zum Hobbyheimwerker, der sein Gehör schützen möchte, bis hin zum professionellen Gehörschutz für einen Lärmarbeitsplatz oder wenn es dann in Richtung Elektronik geht und Musik. Das sind Geschäftsfelder, wo wir glauben, dass es einfach dem Thema Hören auch noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden kann.
Einen Satz noch, weil Sie es gerade auch angesprochen haben, wie glücklich, wie zufrieden sind Sie mit dem Standort Lebring oder wie würden Sie ihn aus Ihrer Sicht beschreiben?
Ich glaube, es war der 1000-Gulden-Schuss. Wir haben mit dem Standort vor Ort eine tolle Infrastruktur und Voraussetzung gefunden. Und ich glaube, Lebring ist insofern auch ein toller Standort, weil auf die Anbindung zurückzukommen, es ist einfach mit dem Zug von Graz heraus super erschlossen. Jetzt kommen nicht alle mit dem Zug, jetzt kommen auch viele mit dem Auto. Es gibt uns die Möglichkeit, einfach mit Parkplätzen auch das zu berücksichtigen. Das ist, wenn jemand mit dem Auto quasi hinkommt, dann muss man nicht irgendwo Park and Ride und dann mit dem Bus weiter und hin und her, sondern man kann einfach am Standort parken. Und das macht den Standort schon sehr attraktiv. Und vor allem sind wir froh, dass wir mit Lebring die Distanz, die es natürlich bei jedem Umzug gibt, Gewinner und Menschen, die halt weiterfahren müssen, bestmöglichen Grenzen halten konnten. Ja, also das heißt, der Umzug von Schwarzau nach Lebring hat auch von den Fahrzeiten für die Mitarbeiter wirklich alles in Balance gehalten.
Dann vielleicht ein paar etwas, also nicht private Fragen, aber ein bisschen persönlichere Fragen. Die sind ja sehr, sehr früh in die Verantwortung gekommen. Hat es irgendwann einen anderen Berufswunsch gegeben? Hat es mal in der Kindheit, Jürgen, die hätte eigentlich gern, weiß ich nicht, Lokomotive?
Ja, so weit zurück weiß ich es gar nicht. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wirklich in der Zeit der HTL, das war so mit 16, 17, weil ich auch eben in Schwarzau, unser Elternhaus ist auch quasi Tür an Tür mit dem Firmengebäude gewesen. Und damit bin ich schon als Kind sehr stark in der Firma aufgewachsen und habe damit schon immer gut hineingeschnuppert. Und ich habe für mich mit 16, 17 wirklich die Entscheidung getroffen, zu sagen, das Thema Hören ist so attraktiv. Es ist so schön, wirklich einen Sinn haften Job zu machen, weil man einfach den Menschen wirklich was Gutes tut, dass sich die Frage gar nie ergeben hat. Mhm. Ja, es ist dann noch quasi nach der Matura zum Bundesheer und dann sehr schnell ins Unternehmen hinein, auch noch einmal das Handwerk wirklich zu lernen, also die Gesellen- und die Meisterausbildung zu machen. Das hat mir immer mehr bestätigt, dass es wirklich der richtige Weg ist.
Mhm. Gibt es Geräusche, die Ihnen besonders angenehm oder unangenehm sind? Ist das, was ich gar nicht hören kann?
Das ist schwierig. Die Frage habe ich mir eigentlich noch nicht gestellt. Das kann ich noch gar nicht beantworten. Muss ich ehrlich sagen. Da haben sie mich am falschen Fuß erwischt. Ich glaube, so Standardgeräusche, irgendwie lautes Quietschen und solche Sachen, das ist für jeden unangenehm.
Das berühmte Kratzen der Kreide auf der Tafel.
Klassiker.
Ja. Also, was hören Sie für Musik?
Das ist total stimmungsabhängig. Ja. Von bin ein absoluter Klassikliebhaber bis hin zu modernem Pop oder wenn es in Richtung Feierabend geht, dann auch die eine oder andere Disco-Musik.
Ja. Und zwei Fragen zum Abschluss noch zu Steiermark, weil es ja die Steirer Stimmen sind. Gibt es ein Lieblingsgericht, irgendwas, was Sie besonders gerne essen in der Steiermark?
Ja, sehr gern. Ich habe persönlich meinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegt. Das ist mein Wohnort ist in der Schweiz. Und das, was mir am meisten gefällt, ist unser Backhändl.
Also das echt ein gut steirisches
Backhändl. Richtig gutes steirisches Backhändl, weil das lässt sich nicht transportieren. Das Kernl nehmen wir mal mit. Ja. Das vermisse ich nicht, das Salat kriege ich auch dort. Ja. Aber das Backhändl, das gefällt einfach. Wenn man da dann wirklich in die Tiefe geht und einmal schaut, was es wirklich ausmacht, es sind dann wirklich die österreichischen Brösel. Ja? Weil die kriegt man nämlich auch nirgendwo. Also das ist nicht nur
das ist der Erfolg, den Sie in der Schweiz gemacht haben, dass Sie die.
Genau. Und das muss man dann importieren.
Ja. Und letzte Frage: Gibt es also was wie ein Lieblingsplatz in der Steiermark, irgendwas, wo Sie besonders gern sind in unserem Bundesland?
Ja, es ist schon, also nachdem ich sehr viel Zeit in Graz in Graz verbraucht habe, ist es in Graz wirklich so diese Region um den Franziskanerplatz, weil ich finde, da kommt einfach der Kern der Stadt am schönsten für mich heraus, einfach weil man spürt irgendwie so ein bisschen so die Tradition, aber man hat da trotzdem die Moderne und den Austausch. Also das ist so die Region um den Franziskanerplatz und dann auch der kurze Weg zur Mur, das macht schon
Das heißt, wenn man einmal, also wie Sie auch immer wieder oder auch hauptwohnsitzmäßig weg ist aus Graz, sieht man dann, wenn man zurückkommt, viel eher, wie schön es eigentlich ist, oder?
Absolut. Und ich muss sagen, ich bin jetzt von der neuen Augartenbucht ziemlich überwältigt, weil das war eine Zeit lang eine Laufstrecke, bin dann sehr viel gelaufen und bin dann immer vorbeikommen und gedacht, ich kann eigentlich schön auch machen. Und dann bin ich wieder mal gelaufen und habe gedacht, da ist was passiert, es ist schöner geworden. Ja? Also das ist schon die Entwicklung, die Stadt da vornimmt, finde ich wirklich schön.
Danke vielmals.
Danke.